Ja, vielleicht habt ihr es gelesen oder in der Zeitung oder im Fernsehen gesehen, dass vor ungefähr 2 Wochen bei einem Fußballspiel im gleichnamigen Münster in Hessen ein Schiedsrichter K.O. geschlagen wurde, kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, weil er einem Spieler die rote Karte gegeben hat. Und der hat sich so geärgert, dass er ihn mit voller Wucht umgehauen hat. Der Fußballverein hat als Folge davon die C-Klassenmannschaft ganz aus der Liga abgemeldet. Manche Fußballvereine in Berlin zum Beispiel fangen jetzt schon an, für Schiedsrichter Bodyguards aufzustellen, damit Schiedsrichter unbeschadet nachher wieder vom Platz kommen, wenn sie mal was pfeifen, was anderem Pfeifen nicht gefällt. Ja, so reagieren manche, wenn sie geärgert werden, wenn sie Feinde, Rivalen, Gegner, wenn sie Menschen so erleben. Ich vermute, wir haben hoffentlich noch niemanden so umgehauen im Zorn oder im Ärger. Trotzdem, glaube ich, gibt es Leute, die auch mir oder dir das Leben mal schwer machen, die manchmal eine andere Meinung haben als ich und mich manchmal sehr herausfordern, die manchmal vielleicht sogar in manchen Dingen gegen mich sind. Und solche Menschen können auch dazu führen, dass man unter Stress steht. Albert Einstein hat mal das schöne Zitat gesagt, wenn du einmal weiterklickst, der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten. Ja, vielleicht hast du das manchmal auch gedacht, ich habe eigentlich mit Idioten zu tun. So kann man das sehen oder so kann es gehen. Und manches Mal habe ich dann auch nicht die Leute K.O. gehauen, aber geschimpft oder mich geärgert. Und vielleicht anderes, meinen Zorn, meine Reaktion, meine Feindschaft, Gegnerschaft rausgelassen. Wie gehst du mit Menschen um, die dir im Weg stehen, also die dir jetzt manchmal so begegnen, dass sie dir das Leben schwer machen? Ich denke, jeder von uns kennt wahrscheinlich Menschen, kennt Menschen, die so sind, dass sie uns manchmal, ja, das so an die Grenze bringen, auf die Palme bringen oder man überlegt, was kann ich jetzt tun. Das kann eben sein, dass Menschen nur andere Meinungen haben als du, aber die so vehement vertreten, dass du dich auf den Schlips getreten fühlst. Es kann aber auch sein, dass der Professor oder der Klassenlehrer vielleicht dich auf dem Kieker hat und egal, was du sagst, du irgendwie schlecht wegkommst und er immer nur das Schlechte hört, was du vielleicht gar nicht gesagt hast. Es kann ein Mensch sein, der dir das Herz gebrochen hat, vielleicht eine Freundin, ein Freund, du dachtest vielleicht, das ist die große Liebe und dann hat der Mensch dich vielleicht im Stich gelassen und dein Herz ist kaputt gegangen. Es kann dein Vater oder deine Mutter sein, die dir als Kind dein Selbstvertrauen genommen haben, indem sie immer gesagt haben, du bist nichts, du taugst nichts, du kannst nichts, du wirst nichts. Und irgendwann hast du das vielleicht selber geglaubt und deine Eltern sind für dich in der Beziehung eine Herausforderung, ihnen zu begegnen. Es könnte sein, dass selbst in deiner eigenen Ehe dein Ehepartner manchmal für dich fast ein Rivale oder Gegner geworden ist. Ich weiß ja noch, ob du von den Muppets noch die beiden kennst, Statler und Waldorf. Gestern habe ich meiner Frau mal so richtig die Meinung gesagt, was hast du erreicht, mit Mühe und Not die Tür. Manchmal würden manche Leute sagen, meine Ehe, ich lebe mit meinem Gegner zusammen, was eigentlich sehr schade ist, wenn es so wäre. Es kann aber auch sein, dass dich Arbeitskollegen, Mitschüler, Studenten mobben, weil du vielleicht eine Überzeugung hast, die ihnen nicht gefällt. Und sie sich dich rausgepickt haben, um an dir sozusagen irgendwas mitteilen zu wollen, was wahrscheinlich gar keine Bedeutung hat. Aber sie haben eben gerade dich ausgesucht und du bist der, der drunter leiden muss. Also nochmal, ich glaube, die wenigsten von uns haben reale Feinde, aber wir haben Menschen, die uns manchmal wie Gegner erscheinen oder manchmal auch Rivalen, die uns das Leben schwer machen. Und was kann man also tun, wenn das so ist? Also die Frage an dich, ganz persönlich, überleg mal, ob es einen Widersacher in deinem Leben gibt. Einen Menschen, wenn du den siehst, machst du vielleicht einen Bogen und gehst ihn aus dem Weg, weil sofort irgendwie deine Laune sich verschlechtert, irgendwas in deinem Kopf aufsteigt und irgendwie deine gegenwärtige Gefühlslage darunter leidet. Ich möchte dich einmal mehr bitten, ganzen Moment still zu sein und vielleicht ein Gesicht vor Augen zu malen von einem Mensch, der dich herausfordert. Also jetzt nicht positiv, sondern der dich negativ herausfordert. Ich wollte euch jetzt nicht die Laune verderben, indem ihr euch den Mensch vorstellt, ne? Aber behaltet das im Hinterkopf, wir werden dem Menschen nochmal begegnen, am Ende der Predigt, wenn Jesus uns so mitgeteilt hat, wie man jetzt mit diesem Menschen umgehen kann oder was das bedeuten kann. Nochmal, wenn wir heute über Gegner, Feinde, Rivalen, wie wir sie bezeichnen wollen, sprechen, dann reden wir über reale Menschen, über reale Beziehungen in deinem und meinem Leben. Also Menschen, die uns begegnen, die uns das Leben schwer machen. Wie kann ich also meine Feinde lieben? Jetzt kommt der letzte Text aus Kapitel 5 in der Bergpredigt. Aus diesen, es ist euch gesagt, ich aber sage euch, aus diesen sogenannten Antithesen. Wir lesen einmal den Text miteinander, Matthäus 5, 43 bis 48. Also Jesus spricht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er, also Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Einmal weiter. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ein ziemlich herausfordernder Text und ich versuche den jetzt zu erklären und auf unser Leben anzuwenden. Also Jesus sagt erstmal, euch ist gesagt, was die Rabbiner überliefert haben. Und Jesus macht schon deutlich, sie haben überliefert, dass man den Nächsten lieben soll und den Feind hassen soll. Und damit haben die Pharisäer das Maß der Liebe begrenzt. Die haben gesagt, es ist gut, wenn du deinen Nächsten liebst. Es gibt dieses Gebot der Nächstenliebe im Alten Testament. Wir lesen das einmal in 3. Mose 19, Vers 18. Da heißt es, du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Fällt euch was auf? In diesem alttestamentlichen Bezug fehlt, was die Pharisäer gesagt haben. Einmal fehlt, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst fehlt. Das macht das Maß schwieriger. Ich soll den Nächsten nicht nur lieben, sondern wie mich selber. Und sie haben etwas ergänzt. Du sollst deinen Feind hassen, steht da gar nicht. Das war eine Ergänzung, die die Pharisäer im Kopf vorgenommen haben. In 3. Mose 19 geht es erstmal um das Volk Israel. Und dann haben die gesagt, vom Kontext her, heißt das, der Nächste ist jemand aus meinem Volk. Also der Nächste ist jemand aus meinem Volk, aus meiner Rasse, aus meiner Religion. Und das ist mein Nächster. Und wenn ich den Nächsten lieben solle, heißt das ja, dass ich alle, die nicht mein Nächster sind, nicht lieben brauche. Und die Pharisäer haben so gesagt, die sollst du hassen. Damit haben sie etwas gemacht, was im Alten Testament so nicht steht. Und das wirft Jesus ihnen vor. Im gleichen Kapitel Mose im Alten Testament nämlich etwas anderes über den Nächsten. Das haben sie einfach ignoriert. Da heißt es zum Beispiel, den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Das haben sie einfach ausgelassen. Sie haben andere Regeln im Alten Testament einfach strikt nicht beachtet. Im Sprüchebuch gibt es zum Beispiel auch noch einen Vers, wie man mit Feinden umgehen soll. Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen. Der Herr wird es vergelten. Also dieses feurige Kohlen heißt nicht, ich verbrenne den jetzt, damit es ihm wehtut, sondern da steckt das Bild dahinter. Ich beschäme ihn durch mein Verhalten, dass er etwas bekommt, was er eigentlich nicht verdient. Also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die waren blind für den Umgang mit Feinden. Die haben nochmal gesagt, Liebe heißt, begrenzt man eben auf seine Landsleute, auf Juden. Und alle, die nicht Juden sind, die muss ich hassen, weil sie eben Gott nicht kennen, weil sie ohne Gott unterwegs sind. Aber das haben sie schlussgefolgert. Das steht nicht im Text drin. Jesus, der zeigt in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, dass der Nächste eben auch der Ausländer sein kann, der Feind. Weil derjenige, der war, der den gefallenen Ausgeraubten geholfen hat. Jesus sagt, der Nächste ist nicht jemand aus deinem Volk, sondern er sagt, der Nächste ist jemand, der deine Hilfe braucht, dem du begegnest, dem du helfen kannst. Egal aus welchem Volk, ob er deiner Religion ist, ob er deine Hautfarbe hat, ob er dir gefällt oder nicht, das ist dein Nächster, ein Mensch, der Not hat, dem du begegnen kannst. Und Jesus macht deutlich, das schließt Feinde ein. Also nochmal, was sagt Jesus, was ist unsere Aufgabe? Einmal weitermachen, kannst du auch den gleich mal. Er sagt, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Ich habe auch noch einen ganz kleinen Videoclip, den wollte ich euch zeigen, damit ihr ein bisschen abgelenkt werdet. Kannst du einmal dieses kleine Video zeigen? Dauert einen Moment. Das ist so eine Piñata, so eine Puppe mit Süßigkeiten drin. Der Junge soll den kaputt machen. Und er kennt, Gewalt ist nicht die Antwort. Er traut sich nicht, diese Puppe kaputt zu machen. Er nimmt sie in den Arm. Er hat sie lieb. Fand ich ganz süß, so ein Kind, wie das manchmal reagiert. Interessant ist, das meint Jesus nicht. Also die Feinde zu lieben heißt nicht, zu jemandem, der mir das Leben schwer macht, hinzugehen, ihm um den Hals zu fallen und ihn lieb zu haben. Das ist damit nicht gemeint. Die Liebe, von der Jesus spricht, ist diese Liebe Gottes, die Agape-Liebe. Also das griechische Wort heißt Agape für die Liebe Gottes. Das ist eine Liebe, die an dem anderen handelt, obwohl er diese Liebe mit nichts verdient hat. Die wie Gott auf Menschen zugeht und ihn einfach dient. Jesus spricht von einer Haltung. Ich soll Menschen so behandeln, als würde ich sie vielleicht mögen, aber ich muss sie nicht mögen. Da steht nicht, hab deine Feinde lieb, also in dem Sinn mag, du musst sie mögen können, ihnen um den Hals fallen. Das meint Jesus nicht, sondern du sollst dich so verhalten, auch wenn es vielleicht deinem Denken und deinen Gefühlen widerspricht, als würde Gott an ihnen handeln, du sollst ihm mit der Liebe Gottes begegnen. Das ist eine Einstellung, das meint Jesus. Das ist eine Haltung und die wird in meinem Verhalten deutlich. Eine Haltung, dass ich Menschen so begegnen will, wie Gott ihm begegnet und deshalb handle ich an ihnen auch, wie Gott vielleicht an ihnen handeln würde. Johannes sitzt irgendwo, ne? Der hat in der Bibelstunde mal die Geschichte von dem D'Apozzo erzählt, die möchte ich erzählen, wahrscheinlich kennen sie auch viele schon, aber die finde ich eben sehr schön. Der Evangelist D'Apozzo war in einem Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg, über mehrere Jahre. Er hatte berichtet, in dem, was er erzählt, dass er durch die Behandlung, Misshandlung im Konzentrationslager, also manche Wunden am Leib hatte, die nicht behandelt waren. Sein rechter Arm war gebrochen gewesen, man hat ihn nicht behandelt. Der musste so zusammenwachsen. Und Weihnachten 1943, schreibt er, lässt ihn der Lagerkommandant rufen in die Kommandatur. Er kommt also in die Kommandatur, da sitzt der Lagerkommandant an einem reich gedeckten Tisch und isst, während er hungert, vor seinen Augen und er muss einfach stehen und zusehen. Und der Lagerkommandant sagt ihm dann, er weiß, dass der D'Apozzo Christ ist, D'Apozzo, glaubst du immer noch an Psalm 23? Und der Lagerkommandant kennt sich in der Bibel aus, er zitiert, da steht doch, du bereitest vor mir im Angesicht einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Glaubst du das noch? Der D'Apozzo sagt, ja, das glaube ich. Und dann sagt der Lagerkommandant nur, deine Frau ist eine gute Köchin. Und er ist ganz irritiert. Und dann sagt er, deine Frau schickt dir schon seit Jahren Gebäck, Kekse, Kuchen und sie kann wirklich gut kochen. Ich habe sie alle mit Genuss gegessen. Und dann sagte der D'Apozzo, in diesem Moment war es so, als wenn ihm der Teufel ins Ohr flüstert, hasse ihn, hasse den Mann, der isst das Essen deiner Kinder weg, die sich das vom Munde abgespart haben. Die haben gedacht, sie könnten dir eine Freude machen und dann ist es dir weg, hasse den Mann. Und dann sagt er, dann stand er in der Kommandantur und musste sich entscheiden, was er tut. Und er hat gesagt, und er hat wie wild gebetet, Herr, hilf mir, diesen Mann trotzdem zu lieben, so schwer es mir fällt. Und dann hat er ihn gebeten, dass er wenigstens mal an den Keksen riechen darf, damit er ein Gefühl hat von dem, was seine Frau für ihn getan hat. Und sagt, der Kommandant hat mich nur verflucht und weggeschickt. Und dann schreibt er, er hat nach dem Krieg, der Kommandant ist untergetaucht, versucht ihn wiederzufinden. 10 Jahre hat es gebraucht, dann hat er ihn gefunden. Er ist mit einem Pfarrer zu ihm nach Hause gegangen, hat geklingelt. Der Kommandant hat ihn erst nicht erkannt. Und dann hat er gesagt, ich bin Gefangener 17531. Und der Kommandant, dem ist die Kinnlade runtergefallen, weil er gemerkt hat, wer das ist. Und er hat noch gesagt, erinnern Sie sich an Weihnachten 1943. Der Kommandant hat gesagt, sind Sie gekommen, um sich zu rächen? Und hat er gesagt, ja. Und hat ein großes Päckchen aufgemacht. Darin war ein Kuchen, den seine Frau gebacken hat. Und hat sich hingesetzt und hat mit ihm Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Und dann schreibt er, der Mann war so erschüttert, dass jemand so kommt und ihn so behandelt, dass er einfach nur noch Buße tun konnte für sein Verhalten. Der Dapuzzo hat gesagt, ich habe ihn vergeben, ich habe das an Gott abgegeben. Für mich ist die Sache in Ordnung, mit den anderen Menschen müssen sie klären, aber meins habe ich ihnen vergeben. Und er schreibt, dieser Kommandant, bei all dem Schlimmen, was er gemacht hat, und ich will auch nichts gut reden, ob er die Strafe dann noch bekommen hat, weiß ich nicht. Aber er sagt, er hat ein Jahr später selber Christus angenommen, ist zum Christ geworden, weil jemand ihn so behandelt hat. Also wenn Jesus davon spricht, liebe deine Feinde, meint er eigentlich so etwas, an jemand handeln, obwohl er es nicht verdient hat. Nicht, weil ich ihn mag, sondern weil Gott es gesagt hat. Jesus sagt ein zweites in diesem Text, einmal weitermachen. Er sagt, bete für deine Verfolger. Ich habe es für Verfolger mal in Anführungszeichen gesetzt, weil uns vielleicht keine Menschen im realen Sinne verfolgen, aber vielleicht in Gedanken. Weil sobald wir sie sehen, eben bei uns alles wieder aufbricht, sie verfolgen uns im Inneren. Und Jesus sagt, bete für diese Menschen. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, einmal weiter, das ist das Äußerste. Im Gebet treten wir zum Feind an seine Seite. Wir sind mit ihm, bei ihm und für ihn vor Gott. Manchmal bist du der Einzige, der vielleicht für den Feind betet, weil er es selber gar nicht kann. Weil er es selber vielleicht nicht gelernt hat. Aber wir sind aufgefordert, für sie zu beten. Jetzt können wir natürlich fragen, wieso soll ich denn so handeln? Das ist ja verrückt. Was sollte mich dazu bringen, auf mein gutes Recht zu verzichten und einen Menschen zu lieben oder sogar noch für ihn zu beten, der mir das Leben schwer macht? Es gibt ganz viele Gründe. Es gibt manchmal einfach einen praktischen Grund, weil meine Gedanken heil werden können, dass ich nicht Geißel des Hasses bleibe. Wenn ich nicht lerne zu vergeben, trage ich das immer mit mir rum. In meinem Herzen wird sich Bitterkeit breit machen. Nelson Mandela, als er aus dem Gefängnis kam, hat er gesagt, als ich aus der Tür des Gefängnisses in die Freiheit gehen wollte, habe ich realisiert, wenn ich meinen Schmerz, meine Bitterkeit und meinen Zorn nicht hinter mir lasse, bleibe ich auch weiterhin im Gefängnis, obwohl ich frei bin. Es kann also einen ganz praktischen Grund geben, zu vergeben, weil ich selber Menschen nichts mehr nachtragen muss. Es ist auch für die Psyche gut, man hat zum Beispiel für den Körper gut, man kann das körperlich nachweisen, dass Menschen, die bitter sind und bitter bleiben, ein höheres Gesundheitsrisiko haben, also Krankheitsrisiko haben, als Menschen, die rauchen oder übergewichtig sind. Weil Menschen, die bitter sind, einfach auch alles nur durch diese Brille sehen und ihr eigenes Leben schädigen. Jesus, der nennt hier was ganz anderes. Also das andere ist auch richtig, aber er nennt zwei andere Dinge, warum es gut ist, das zu tun. Er sagt einmal, wenn wir das tun, dann erweisen wir uns als Kinder unseres Vaters im Himmel. Und dann bringt er das Beispiel von der allgemeinen Gnade Gottes. Also in der Theologie gibt es zwei verschiedene Formen von Gnade. die rettende Gnade, wenn ein Mensch Jesus Christus als Herrn annimmt, zum Glauben kommt. Also das ist die rettende Gnade. Es gibt auch eine allgemeine Gnade Gottes, die Gott verteilt an alle Menschen, ungeachtet, ob sie fromm oder nicht fromm sind, böse oder gut. Zum Beispiel, dass die Sonne scheint und es regnet, sagt Jesus, das verteilt Gott an alle Menschen. Nicht nur christliche Bauern ernten, haben gute Ernten, sondern auch Menschen, die sich um Gott vielleicht gar nicht kümmern. Weil diese allgemeine Gnade Gottes, Gott so großzügig ist, dass er allen Menschen das zukommen lässt. Und darum sagt Jesus, der Maßstab, wie wir Menschen behandeln sollen, sind nicht die anderen Menschen, sondern der Maßstab ist, wie Gott die Menschen liebt. So sollen wir mit ihnen umgehen. Und er sagt, wenn wir nur die lieben, die uns auch lieben, sind wir auch nicht besser als die anderen. Oder wir sollen eigentlich auch, wir können vielleicht gar nicht von uns aus besser sein, aber dann merkt man nicht, dass Gott in uns am Wirken ist. Und er sagt, diese Frage erfordert uns heraus, was tut ihr Besonderes? Was ist bei uns vielleicht mehr als bei den anderen Menschen, die nicht glauben? Der Bonhoeffer hat es einmal, das habe ich nicht aufgeschrieben, einfach mal gesagt, es geht um das Außerordentliche, das Nicht-Selbstverständliche, was wir jetzt nicht von uns aus tun würden. Das Mehr, das darüber hinaus, das steht nicht im Griechischen. Was tut ihr mehr als die anderen? Reagiere ich so wie die anderen Menschen? Ein Mann namens Plummer, der hat einmal Folgendes geschrieben, Gutes mit Bösem zu vergelten ist teuflisch. Gutes mit Gutem zu vergelten ist menschlich, Böses mit Gutem zu vergelten ist göttlich. Weil Gott so gehandelt hat und wir aufgefordert sind, uns an Gott zu orientieren. Nochmal, Christen sind nicht aufgefordert, sich der Welt anzupassen, sondern dem Vater. Wie der Vater reagiert. Und wenn Gott dein und mein Vater ist, wenn wir also mit ihm leben, wenn Jesus unser Herr ist, dann wird diese Familienähnlichkeit, Entschuldigung, durch uns durchscheinen. Dann wird diese Familienähnlichkeit auch sich in unserem Verhalten deutlich machen, das sagt Jesus hier. Und Jesus nennt noch einen zweiten Grund, einmal weiter, nochmal, Entschuldigung, er hat gesagt, bis zum zweiten. Kommt noch irgendein Punkt zwei, oder? Kommt nicht? Egal. Klickt mal weiter, manchmal kommt es trotzdem, man sieht es noch nicht. Es war letzte Woche auch so komisch, ich weiß es nicht. Jesus nennt noch das zweite, dass wir vollkommen sein sollen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Tja, das ist jetzt eine Herausforderung, ne? Vollkommen wie Gott. Was meint Gott denn hier? Meint das, dass wir sündlos sein sollen, keine Fehler machen sollen? Das meint Jesus nicht, denn in Kapitel 6 sagt er zum Beispiel im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also Jesus spricht nicht über Sündlosigkeit, über perfektes Leben, das meint er nicht, sondern dieses Wort Teleios heißt heißt Ziel oder Ende. Man könnte das so übersetzen, nicht seid nicht vollkommen, sondern man kann das so übersetzen, werde reif oder vollendet. In dem Sinne, werdet reif, so wie Gott euch gedacht hat oder wie Gott es euch ins Herz gelegt hat, wie Gott es euch durch seinen Geist eben ermöglicht. Jesus meint die ungeteilte Liebe zu Gott. Daran sollen wir vollkommen sein, weil die Liebe Gottes ist vollkommen. Und wir sollen in der Liebe zu Gott vollkommen sein und nicht, dass wir alles richtig machen. Versteht man den Unterschied? Also in der Liebe zu Gott soll ich vollkommen sein. Oder wie es Oswald Chambers gesagt hat, Vollkommenheit beinhaltet, vollkommen bei Jesus zu sein. Das finde ich eine schöne Definition. Also ganz an Jesus dran zu sein, in seiner Liebe zu bleiben, das heißt vollkommen zu sein. Und wenn ich so bei Jesus bin, dann wird diese Liebe Gottes, die ich erlebt habe, auch durch mich zu anderen fließen können. Dann gibt es mir auch das die Kraft, mich vielleicht anders zu verhalten. Dieses Mehr, was tut ihr Besonderes, diesen Schritt zu gehen und jemand so zu behandeln, wie er es menschlich nicht verdient hat, sondern ihn in Anführungszeichen göttlich zu behandeln, so wie Gott es tun würde. Und es ist schön, dass wir das nicht selber tun müssen. In Philipper 2, Vers 13 heißt es, denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Also es geht nicht um das, was du und ich tun können, sondern was Gott durch uns wirken möchte. So, ich komme langsam zum Schluss und ich habe ja am Anfang gesagt, das Bild unseres Widersachers taucht nochmal auf, jetzt ist die Zeit. Ruft euch nochmal diesen Menschen vielleicht in Erinnerung, der euch herausgefordert hat, der euch manchmal wie ein Gegner, ein Rivalen, ein Feind begegnet. Ich weiß nicht, ob dir jemand in Gedanken gekommen ist, ob du jemand vor Augen hast. Und jetzt frag dich ganz persönlich, was bedeutet es für mich, diesen Menschen zu lieben und für ihn zu beten? Wie kann ich das zum Ausdruck bringen, diesen Menschen lieben, also das heißt nicht ihn mögen, das haben wir verstanden, sondern ihm Gutes zu tun, an ihm zu handeln, wie Gott an ihm handeln würde und für ihn zu beten. Wie könnte das aussehen? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich möchte euch ganz kurz erzählen noch von einem Mann aus der Gemeinde Bad Eisen. Das war nicht in Wirklichkeit ein Feind, aber er hatte eine andere Meinung als ich und die sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und auf eine sehr bollrige Art und Weise, sage ich mal. Und das hat mich sehr verletzt und immer wenn ich diesem Mann begegnet bin, muss ich mich entscheiden, was ich tun will. Für mich war die Lösung, das ernst zu nehmen, was Jesus sagt, zu beten. Ich habe immer, wenn ich an diesen Mann gedacht habe, habe ich ihn gesegnet. In Lukas, in Parallelstelle, segnet die euch verfluchen. Verflucht hat er mich nicht, aber er hatte mir das Leben schwer gemacht, so habe ich es empfunden. Und ich habe angefangen, ihn zu segnen. Und das hat mir geholfen. Meine eigene Einstellung zu ihm hat sich geändert und auf Dauer war unsere Beziehung auch wieder okay. Also wir werden wahrscheinlich nie beste Freunde werden, das müssen wir auch nicht. Aber Gott hat meine Einstellung geändert, weil ich angefangen habe, für ihn zu beten. Was bedeutet das für dich? Welche Schritte kannst du gehen, sollst du gehen? Und eine andere Frage: Hast du schon damit angefangen? Und wenn nein, was hält dich zurück? Ich finde, Jesus ist an dieser Stelle sehr klar und sehr deutlich. Wir sollen uns verhalten wie unser Vater im Himmel. Wir sollen ganz nah bei Jesus dran sein und wenn wir das sind, können wir das auf Dauer nicht dulden oder zulassen. Ich möchte das zum Schluss so zusammenfassen. Ich bin der Überzeugung, wenn wir als Christen das hinbekommen, das mehr und besser zu leben, Menschen so zu begegnen, wie Jesus Menschen begegnet ist, dass Menschen auch berührt werden, angerührt werden durch Gott. Es wird nicht jeder unser Freund werden, so wie bei D'Apuzzo, dass jemand Christ wird. Das kann passieren, das muss nicht passieren. Aber ich bin der Überzeugung, es macht einen Unterschied in der Welt. Es würde meinen Umgang mit Problemmenschen revolutionieren. Es kann deinen Umgang mit solchen Problemmenschen revolutionieren. Und ich wünsche mir, dass wir uns hier mehr als Kinder unseres Vaters erweisen. Nimm das einfach für dich mit, vielleicht als Aufgabe für diese Woche. Vielleicht zeigt Gott dir etwas, was du ganz konkret tun kannst, einen Schritt, den du gehen kannst. Und ich würde mich freuen, wenn du sagst, ja, ich tue es. Ich will meinem Vater da nacheifern. Amen. Ich bete.